Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es um das Thema der öffentlichen Ausschreibungen gehen. Da werden jetzt bei einigen Agenturvertretern sich die Fußnägel vielleicht nach oben rollen. Und sie werden sagen, was für ein Aufwand, was für viel Arbeit, das lasse ich lieber sein. Ich verstehe es auch nicht. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen klären. Und das Schöne an dem heutigen Gespräch ist, dass nicht nur ein Kollege von Agenturseite dabei ist, der uns das spiegeln kann, sondern auch drei Vertreter aus dem Einkauf von der öffentlichen, die öffentliche Ausschreibung durchführen. Ich fange mal mit dem Agenturkollegen an, das ist Florian Rehr. Florian Rehr ist Standortleiter von Fischer Appelt in Berlin und für das Thema Public Campaigning unter anderem verantwortlich. Hallo, Herr Rehr.
Hallo, Herr Burak.
Sie haben ja eine lange Agenturhistorie bei Bloomberg und bei Scholz und so weiter. Und zuletzt waren Sie in den Nachrichten, weil Sie einen großen öffentlichen Werbeetat gewonnen haben, nämlich das Kaufhaus des Bundes. Und der wurde ja vom Beschaffungsamt des BMI vergeben. Dazu begrüße ich zwei Vertreter. Erst nochmal, das darf ich nicht vergessen, an Herrn Rehr den großen Dank, weil meinen Impuls hat er netterweise weitergegeben und die Kollegen vom Einkauf gefragt, ob sie Lust haben, teilzunehmen. Dafür, Herr Rehr, nochmal vielen Dank. Jetzt komme ich aber mal zuerst zu Herrn Christian Groth. Hallo, Herr Groth.
Hallo, Herr Burak, und danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Herr Groth, Sie sind im Beschaffungsamt tätig seit 2,5 Jahren und sind ein Quereinsteiger und haben vorher in Agenturen gearbeitet als Berater.
Genau, das passt doch ganz gut.
Sagen Sie mal, warum das gut passt.
Ja, weil ich es natürlich aus der anderen Perspektive kenne und auch schon selber mal durchlitten habe als Bieter und auch früher mal ganz furchtbar kompliziert gefunden habe. Jetzt kenne ich die andere Seite, die Beschafferseite, und verstehe so vieles und probiere es natürlich jetzt auch irgendwie so zu machen, dass es auf der anderen Seite ein bisschen einfacher fällt.
Wunderbar. Und als zweiten Gesprächspartner von Seiten des öffentlichen Einkaufs darf ich Martin Krüger begrüßen. Hallo, Herr Krüger.
Guten Tag, Herr Burak.
Sie sind seit 6,5 Jahren im Beschaffungsamt und setzen sich wie Herr Groth auch mit der Beschaffung von Dienstleistungen, insbesondere PR-Themen, Veranstaltungen, Messebau und Catering auseinander, richtig?
Ja, das ist korrekt.
Bevor wir loslegen, nochmal zwei, drei Worte zu meinen Gesprächspartnern aus der Beschaffung. Wir unterhalten uns hier im Wesentlichen über operative Themen. Das heißt, wir kümmern uns um das konkrete Doing und die Gesprächspartner können dazu viel sagen, was jetzt strategische Fragen angeht, nicht so viel. Herr Krüger, Herr Groth, wollen Sie noch mal zwei, drei Worte zum Beschaffungsamt sagen, was Sie dort so tun und welchen Umfang das so hat?
Ja, gerne. Also wichtig ist vielleicht für die Zuhörer zu wissen, was das Beschaffungsamt so als Behörde überhaupt tut. Wir sind neben anderen zentralen Einkaufsstellen auch eine zentrale Einkaufsstelle und beschaffen eben für verschiedene Behörden, erstmal in erster Linie im Geschäftsbereich des BMI, also all die Behörden, die da so mit dranhängen. Und sind also gar nicht so sehr selber der Bedarfsträger, der später auch Auftraggeber wird und dann zum Beispiel die Werbekampagnen mit den Dienstleistern abstimmt, sondern nur die Instanz, die sich um die Vergabeverfahren kümmert und da eben die Anforderungen setzt. Und das dann natürlich immer zusammen mit den Bedarfsträgern selbst.
Wunderbar. Jetzt geht's aber mal los nach so einer langen Vorrede. Die hatte ich noch nie, aber das ist ja auch durchaus angemessen. Herr Rehr, sind Sie doch so nett und bauen Sie uns mal eine Brücke. Sie kennen ja sowohl die Seite der privatwirtschaftlichen Pitches und der öffentlichen Ausschreibungen. Was sind denn die Unterschiede? Was sind die Gemeinsamkeiten?
Ja, da gibt es eigentlich eine ganze Menge. Die kann man so in so Kategorien ganz gut darstellen. Also einmal, oder das Wichtigste ist, dass es bei öffentlichen Ausschreibungen halt um Steuergelder geht und nicht um Unternehmen, die jetzt eine Investition tätigen oder die das eben aus ihrem Umsatz und ihrem Gewinn heraus finanzieren. Das ist der ganz wichtige Punkt, der eben auch dazu führt, dass mit diesen Geldern anders umgegangen werden muss. Sprich, es gibt hier eine Bewertungsmatrix meistens. Es gibt ein bestimmtes festgelegtes Schema, nach dem bewertet wird, ob die Kampagne, der Vorschlag oder das Angebot gut ist oder nicht so gut. Anders als in einem privatwirtschaftlichen Pitch, wo dann vielleicht auch das Bauchgefühl vielleicht des Marketingentscheiders entscheidet oder der gute Auftritt in der Präsentation der Agentur. Gleichzeitig ist beim privatwirtschaftlichen Pitch häufig eine Vorauswahl getroffen. Das heißt, man fragt gezielt 5 Agenturen an, die man für relevant hält und fordert von denen Angebote ein, während öffentliche Ausschreibungen ja per Definition öffentlich sein müssen. Also jeder kann daran teilnehmen. Das macht natürlich die Gewinnchance für eine Agentur erstmal kleiner, als wenn man nur unter 4 Wettbewerbern ist.
Wenn man weiß, dass es 4 sind, dann schon, ne?
Zum Beispiel, genau. Ja, dann vielleicht auch ein Punkt, auf den Sie am Anfang schon eingegangen sind. Öffentliche Ausschreibungen haben meistens wahnsinnig viele Unterlagen. Das sind meistens über 20 Unterlagen, die man sich anschauen muss und mit denen man umgehen muss.
Und was meinen Sie genau mit 20 Unterlagen? 20 PDFs, die man bearbeiten muss? Oder von welchem Umfang reden wir pro Unterlage?
Ja, teilweise auch nicht. Manche PDFs, zum Beispiel die Leistungsbeschreibungen, die können 30 Seiten oder auch länger sein. Und manche sind eigentlich nur zum Beispiel der Vertragsentwurf oder eine Vereinbarung zum Datenschutz oder Eigenerklärungen, die man abgeben muss, wenn man in einer Bietergemeinschaft zum Beispiel eintritt. Also das sind völlig unterschiedliche Unterlagen. Teilweise muss man die nur zur Kenntnis nehmen. Teilweise kann man die auch eigentlich ignorieren bis zur nächsten Pitch-Phase sozusagen, Ausschreibungsphase. Kunst ist dabei eben zu wissen, auf welche 3, 4 Dokumente muss man sich jetzt wirklich konzentrieren, um zu wissen, was macht den Pitch aus, wie sind hier meine Gewinnchancen, wie ist die Passung zu meiner Agentur und sollten wir an diesem Pitch teilnehmen oder nicht.
Im Vorgespräch wurde, ich weiß nicht, ob Sie das waren oder einer der Kollegen, gesagt, dass noch ein Unterschied darin besteht, dass man bei einer öffentlichen Ausschreibung, ich glaube, primär dann, bitte korrigieren Sie mich, wenn es um einen Rahmenvertrag geht, dass gar nicht die, dass sozusagen eine, auch wenn ich da jetzt falsch liege, eine ausgedachte Aufgabe erstmal im Vordergrund steht, aber nicht das Projekt, was dann letztendlich bearbeitet werden soll. Habe ich das richtig verstanden? Oder beziehungsweise in Erinnerung?
Ja, das ist sehr häufig so, bei Rahmenverträgen fast immer. Das liegt daran, dass es bei Rahmenverträgen ja nicht um diese eine konkrete Aufgabe geht, sondern meistens um eine Vielzahl von Tätigkeiten, die in den nächsten 2, 3 oder 4 Jahren eben erfüllt werden muss, sodass man sich meistens dann nicht die konkrete Kampagne, die vor der Tür steht, aussucht, sondern eine Aufgabe, die möglichst viele von den abgeforderten Tätigkeiten gleichermaßen abfordert, sodass diese Aufgabe repräsentativ ist. Und Privatwirtschaft wird häufig tatsächlich die Kampagne, um die es geht, der Rollout eines neuen Produktes, die Kommunikation eines gewissen Themas, der Imagewandel eines Unternehmens etc. zum Anlass genommen, dafür Vorschläge einzureichen, sodass tatsächlich die Agentur, die den Pitch gewinnt, mit dem Konzept häufig auch startet und dieses Konzept 1:1 umsetzt.
Mhm. Herr Groth, wollen Sie noch mal was zur Bedeutung gerade der Verwendung von Steuermitteln und was daraus für Ihre Arbeit folgt sagen? Weil das ist ja, glaube ich, doch noch mal ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, sicher. Also Herr Rea hat schon ganz viel Richtiges gesagt, auch vieles, was ich mir vorab notiert habe, da hat er uns schon ganz viel vorweggenommen, um eigentlich zu rechtfertigen, warum es auch so ein komplizierter Prozess ist. Ja, richtig, wir arbeiten mit Steuergeldern, also letztlich das, was Ihnen, das, was mir monatlich vom Gehaltszettel auch irgendwo runtergeht, da müssen wir dann natürlich auch entsprechend verantwortungsvoll mit umgehen. Und den Rahmen dafür, den setzt letztlich das Vergaberecht. Das Vergaberecht fußt auf verschiedenen Säulen, also Zielsetzung, ist kein Selbstzweck, sondern verfolgt schon konkrete Ziele. Das heißt, wir wollen Transparenz haben, deshalb natürlich auch viele Unterlagen, um viele Dinge schon klar zu machen, wie zum Beispiel auch, was Herr Rea gerade ansprach, Themen wie Datenschutz, dass das vorher alles schon vertraglich geregelt ist. Die Wirtschaftlichkeit natürlich des Beschaffungsvorgangs, also dass wir sagen, wir möchten eine gute Leistung einkaufen, aber auch zu einem entsprechenden Preis. Dann wiederum den Wettbewerb, also gewissermaßen auch eine Schutzfunktion für die Bieter, dass wir schauen, dass wir den Wettbewerb möglichst gut fördern. Das sind so die Hürden, die das oder eher die Ziele, die das Vergaberecht uns steckt. Und dadurch entsteht natürlich schon viel von dem Aufwand, der so bürokratisch produziert werden muss. Also zum Beispiel auch, dass wir, wenn bei uns Angebote eingehen, erstmal prüfen müssen, hat sich ein Unternehmen zum Beispiel schon mal durch Nichtzahlung des Mindestlohns strafbar gemacht. Dafür gibt es dann eigene Formblätter, in denen das abgefragt wird und anhand derer wir das prüfen können. Und ja, so kommt eben schon eine Vielzahl an Unterlagen zustande. Was Heria aber auch ganz richtig sagte, ein Bruchteil davon muss tatsächlich ausgefüllt werden. Also es ist auf den ersten Blick immer sehr viel und sehr erschlagend, wenn man das erste Mal an so einem Vergabeverfahren teilnimmt, hat man tatsächlich erstmal 20 Dokumente vor der Nase. Aber so, ja, unter den Agenturen wissen wir, dass so einige alte Hasen dabei sind, die das eben häufig tun. Da würde ich auch Heria in Verdacht haben, dass zum Beispiel Fischer Appelt eben häufig bei den Ausschreibungen dabei ist in der Teilnahme. Da hat man es dann auf einen Blick schon recht schnell raus, ja, welche Dokumente tatsächlich die entscheidenden sind. Und am Ende sind es vielleicht auch nur 3 oder 4, die wirklich auszufüllen sind, plus die Aufgaben, die eben im Pitch zu bewältigen sind.
Mhm. Herr Krüger, hier sind ja die unterschiedlichsten Ausschreibungen unterschiedlich komplex. Und warum ist denn das so? Warum sind einige deutlich umfangreicher als andere? Und muss es denn eigentlich immer so umfangreich sein? Geht es nicht auch ein Tick einfacher? Wäre ja auch für Sie deutlich angenehmer, weil Sie ja auch mehr Bewerbungen bekommen könnten und darüber eine größere Auswahl hätten. Ich gebe zu, würde Ihre Arbeit ein bisschen vergrößern, aber das Ergebnis könnte ja durchaus besser sein. Was kann man da drehen? Warum ist es so, wie es ist und was kann man verbessern?
Ja, auch da ist natürlich die Grundlage das Vergaberecht. Im Vergaberecht steht halt ganz klar und unmissverständlich drin, dass die Leistung, die ausgeschrieben wird, so konkret wie möglich beschrieben werden muss. Damit eben, da sind wir dann wieder bei einer der Säulen vom Vergaberecht, nämlich auch der Gleichbehandlung der Bieter, damit alle Bieter wirklich von denselben Grundlagen ausgehen und auch auf dieselben Leistungen, die ausgeschrieben werden, nicht dieselben Preise anbieten können, aber von den gleichen Grundlagen ausgehen und darauf ihre Preise kalkulieren können. Und dann sind die Angebote nur für uns als Vergabestelle vergleichbar. Und das ist wirklich in unserer täglichen Arbeit ein Problem, das halt wirklich so konkret wie möglich zu beschreiben, weil gerade im Dienstleistungsbereich kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, da geht meistens die Arbeit erst nach Zuschlag los. Gerade im Kreativbereich, bei der Entwicklung von Kampagnen oder Ähnlichem zum Beispiel, da ist es ja so, dass wir einen Zuschlag erteilen, dann bekommt eine Agentur den Zuschlag und dann setzt man sich erst mit dem Bedarfsträger zusammen und überlegt, ja, wie kann denn so eine Kampagne aussehen? So, und das ist was anderes, wenn ich zum Beispiel Tische kaufen würde oder Produkte, da kann ich von vornherein genau sagen, ich möchte die Qualität vom Holz haben, ich möchte den Lack haben, das ist im Dienstleistungsbereich natürlich ein bisschen komplizierter. Und das ist das, was es gerade bei uns im Bereich so spannend und so, ja, auch kompliziert macht, das dann, wie gesagt, abschließend zu beschreiben, dass alle Bieter da von denselben Grundlagen ausgehen. Und ja, die, wie Sie schon richtig gesagt haben, Herr Burak, die Bedarfe sind halt völlig unterschiedlich. Das liegt aber auch an den unterschiedlichsten Bedarfsträgern, weil Sie müssen sich mal vorstellen, wir als Beschaffungsamt des BMI, allein bei unserem Geschäftsbereich haben wir zum Beispiel das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wir haben aber auch das Bundesinstitut für Sport, was bei uns Bedarfsträger ist. So, das sind wirklich komplett unterschiedliche Bedarfsträger. Und das ist das, was auch für mich, und ich glaube, da spreche ich auch für den Herrn Groth und für den Herrn Rong und alle Kollegen bei uns im Dienstleistungsbereich, die das Ganze so spannend macht, weil wir wirklich jeden Tag mit anderen Bedarfsträgern zu tun haben und dementsprechend auch jeden Tag irgendwie neue Leistungsbeschreibungen erstellen müssen, weil die Kampagne für die Bundespolizei nicht dieselbe ist wie die Kampagne für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zum Beispiel.
Ich möchte gerne, wenn ich darf, einmal kurz einhaken und noch
ergänzen. Ich würde gerne nochmal kurz, bevor Sie einhaken, mal den Kollegen von Agenturseite von Fischer Arbeit, nämlich den Herrn Rea, nochmal bitten, das, was jetzt da gerade so gesagt wurde, doch nochmal zu spiegeln. Weil er bekommt ja auch relativ viele Ausschreibungen mit. Und vielleicht können Sie nochmal, Herr Rea, was zur Komplexität sagen und was Sie da so aus Agentursicht sehen, was Sie gut finden und wo man vielleicht noch was verbessern kann. Und dann gerne Herr Groth.
Ja, vielleicht das, was sich so in den letzten Jahren ein bisschen verändert hat, zum Positiven muss ich sagen, ist, dass zumindest auf Bundesebene die Ausschreibungen doch standardisierter geworden sind. Das heißt, man hat eigentlich immer wieder das gleiche Schema. Man hat ein Dokument, wo man relativ schnell findet, was alles relevant ist und was nicht relevant ist und kann sich dahingehend eben schneller ein Bild machen, ob sich das lohnt, das weiter zu verfolgen. Weil müssen sich das vorstellen, so ein Pitch, gerade eine öffentliche Ausschreibung, das sind tatsächlich 2, 3 Wochen, die da jemand mit beschäftigt ist, inklusive der Aufgabenlösung. Also das ist auch ein großes Invest für so eine Agentur. Deswegen muss man das schnell herausfinden. Und das ist tatsächlich besser geworden dadurch, dass einfach die Struktur ähnlich ist. Dadurch lässt sich das für Agenturen leichter lesen und leichter bearbeiten. Vielleicht ist das jetzt für Fischer Appelt nicht so das große Problem, weil wir hier schon seit vielen Jahrzehnten für Ministerien etc. arbeiten und auch erfahrene Kollegen haben, die das sehen. Aber vielleicht für jüngere Agenturen eben schon, die davon, wie Sie ja auch gerade richtig sagten, vielleicht erstmal erschlagen sind und dann, obwohl sie vielleicht qualifiziert sind, eben gar nicht mitmachen.
Vielleicht können Sie 2, 3 Beispiele nennen. Was sind denn für Sie so, wenn Sie so eine Ausschreibung sehen, für Sie so K.O.-Kriterien, wo Sie sagen, da mache ich jetzt nicht mit? Wir reden ja über öffentliche Ausschreibungen, wir reden ja bei Ihnen, glaube ich, primär über Rahmenverträge, richtig?
Ja, es sind meistens Rahmenverträge, sind manchmal auch konkrete Kampagnen, aber meistens sind es Rahmenverträge, wo gewisse Leistungen über einen Zeitraum vergeben werden, exklusiv an eine Agentur. Ja, wann macht man nicht mit? Also das sind eigentlich ähnliche Kriterien, wie es auch bei anderen Pitches sind, bloß dass sie bei öffentlichen Ausschreibungen vielleicht noch stärker zum Tragen kommen. Also wir machen nicht mit, wenn die gesamte Leistung, die es zu erbringen gilt, für eine Konzeption im Prinzip schon erbracht werden muss, sodass man im Prinzip 3, 4 Wochen Arbeit in eine Konzeption, die eigentlich bezahlt werden müsste, zu Beginn der Kampagne reinfließt. Und das finden wir unfair, machen nicht mit. Wann machen wir noch nicht mit? Wenn wir merken, dass der Preisanteil zu hoch ist. Das heißt, wenn 70% nur der Preis entscheidet und die Leistung, die Qualität nur 30%, dann macht es für uns auch keinen Sinn mitzumachen, weil es sicherlich dann jemanden gibt, der günstiger ist und vielleicht eben die Qualität nicht so zählt. Und das ist auch das, was Herr Krüger gerade sagte. Wir haben jetzt hier keine Holztische oder Nägel, wo alle Produkte gleich sind, sondern die Qualität und die Effizienz einer Kampagne, also was bringt das tatsächlich in meiner Zielgruppe, ist ja nicht davon abhängig, wie viele Stunden eine Person zu einem Tag, gewissen Tagessatz in einer gewissen Höhe erbringt, sondern tatsächlich von der Erfahrung der Leute, die auf Agenturseite sitzen. Und da kann tatsächlich in 3 Stunden von einem erfahrenen Chefredakteur eine Pressemitteilung viel effektiver sein als 10 Pressemitteilungen von einem Juniorberater, der die eben in der gleichen Zeit in dem gleichen, für das gleiche Thema umsetzt. Deswegen ist das für uns nicht attraktiv. Wenn wir aber wissen, okay, sowohl unsere Referenzen, unser Team und auch die Beantwortung der Aufgabe zählt vielleicht 70%, dann ist es für uns attraktiv, mitzumachen.
Hab Herrn Roth eben unterbrochen. Das möchte ich gerne, dass er seine Aussage nochmal sagen kann. Und hab gleich noch eine Frage an ihn, nämlich die Frage nach der Bedeutung des Preises.
Ja, gut, dass Sie mich unterbrochen haben, weil ich glaube, jetzt kann ich das verbinden, was Herr Reher gesagt hat, mit dem, was vorher Herr Krüger gesagt hat. Und zwar vor allem, dass Herr Reher sagte, so ein K.O.-Kriterium für eine Ausschreibung ist, wenn Teil der Konzeption eigentlich schon das ist, was später auch Aufgabe in der Vertragsausführung sein sollte. Und das zeigt eigentlich nochmal so eine Frage, die eingangs schon im Raum stand. Warum sind das häufig so fiktive Aufgaben, wenn wir als Beschaffungsamt die Ausschreibung durchführen? Das hat genau damit zu tun, dass wir das eben auch so sehen, dass wir gerne verhindern möchten, dass eine zu große Konzeption, die eigentlich Auftragsgegenstand sein sollte, schon durch den Vergabeprozess eigentlich abgewickelt wird und da eben keine Zahlung für stattfindet. Deshalb ist es häufig nur ein Teil davon. Und unser Hauptziel ist natürlich, bewerten zu können, wie ist denn die angenommene Qualität der Leistung, die der Bieter später erbringen könnte. Und das schließt jetzt den Kreis zu dem, was Herr Krüger sagt. Und zwar sprach er über den Umfang. Warum ist der so unterschiedlich bei verschiedenen Ausschreibungen? Das hat natürlich einmal mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben. Aber ja, auch im Vergleich zu den privatwirtschaftlichen Pitches, die wir ja eingangs angesprochen hatten, ist das noch ein Steuerungselement für uns. Also klar, wir haben hohen bürokratischen Aufwand bei den öffentlichen Ausschreibungen, bei den offenen Verfahren. Wir können aber bei den Aufgaben sehr gut steuern und begrenzen und da auch den Aufwand etwas geringer halten. Wenn man das mal vergleicht mit den privatwirtschaftlichen Pitches, da ist es ja durchaus gang und gäbe, dass man auch mal ja, 90-seitige, 3-stündige Präsentationen abhält. Und das ist, glaube ich, an der Stelle ein geringerer Aufwand, sowohl bei der Präsentation selbst als auch in der Vorbereitung dieser Präsentation, wenn man auf öffentliche Vergabe schaut. Und an der Stelle, finde ich, ist es dann auch wiederum attraktiv.
Dann gebe ich die Frage nach dem Preis nochmal an Herrn Krüger weiter. Vielleicht können Sie das nochmal, wir haben ja schon mal grundsätzlich über die Bedeutung gesprochen, weil es eben um Steuergelder geht, das ist klar. Aber Herr Rea hat ja auch eben nochmal über die Bewertungskriterien gesprochen oder als Bewertungskriterium, was den Preis angeht. An welchen Steuerknöpfen können Sie denn da drehen, um da vielleicht den Preis eine höhere oder eine geringere Bedeutung zu geben?
Also wir gucken uns wirklich, wenn wir von unseren Bedarfsträgern Leistungsbeschreibungen bekommen oder dann wirklich den Entschluss fassen, wir machen jetzt ja eine Rahmenvereinbarung fürs Kaufhaus des Bundes zum Beispiel, dann setzen wir uns wirklich als Beschaffer hin und überlegen, was macht denn hier Sinn? Vergebe ich denn hier wirklich nur nach Preis oder ist hier wirklich die Qualität eigentlich im Vordergrund? Und wenn die Qualität im Vordergrund ist, definitiv, wie das bei den Agenturleistungen meistens der Fall ist, dann wird auch eine, wie der Herr Rea es eben gesagt hat, eine entsprechende fiktive Aufgabe von uns mit den Vergabeunterlagen veröffentlicht, was dann die Bieter beantworten müssen. Und anhand dessen bewerten wir dann quasi die voraussichtliche Qualität der Leistung. Da haben wir dann als Beschaffer...
Ganz kurz, damit ich verstehe, Sie als Einkauf bewerten die Qualität oder macht es die Fachabteilung oder machen Sie das zusammen?
Wir als Beschaffer machen das gemeinsam mit dem Bedarfsträger. Das kommt aber auch wieder ganz darauf an, wie der Bedarfsträger sich das wünscht, ob wir da unterstützen sollen, ob die das alleine machen wollen. Also ich habe in meinen 6,5 Jahren, die ich mittlerweile im Beschaffungsamt bin, schon beides erlebt. Wir haben schon selbst bewertet als Beschaffer. Wir haben schon Unterstützung bekommen von den eigenen Fachabteilungen beziehungsweise Fachreferaten beim Bedarfsträger. Wir haben es auch schon gemeinsam gemacht. Wir dann und die Stellschraube, die wir haben, die ist halt wirklich die Gewichtung. Also wir können sagen eigentlich, wir gehen auf 100% Preis. Wir können sagen, wir machen 70% Qualität und 30% Preis. Wir können auf 50-50 gehen.
Okay, und die wird auch öffentlich und transparent mitgeteilt.
Schon genau, das ist in den Vergabeunterlagen, wird das im Dokument 01 Hinweise und besondere Bewerbungsbedingungen ist das bei uns. Da wird ganz klar beschrieben, wie wir auswerten und wie am Ende das wirtschaftlichste Angebot, was dann das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, ermittelt wird, damit, da sind wir wieder beim Grundsatz des Vergaberechts, was der Groth am Anfang gesagt hatte, Transparenz. Transparent für alle Bieter wird das da dargestellt, damit jeder von vornherein weiß, der ein Angebot abgeben möchte, es wird so oder so bewertet. Und auch, was ganz wichtig ist, wir beschreiben auch in diesen fiktiven Aufgaben, was wir denn fordern in den Aufgaben oder was vom Bieter verlangt wird, damit er eine gute Punktzahl bekommt, damit man da schon einschätzen kann als Bieter, wenn ich das und das liefere, dann bin ich ganz gut. Wenn ich das nicht liefere, dann werde ich wahrscheinlich eher schlecht bewertet. Auch wieder der Grundsatz der Transparenz in diesem Fall und vor allem die Gleichbehandlung aller Bieter.
Herr Rea, wie bewerten Sie denn gerade im Vergleich nochmal zu privatwirtschaftlichen Pitches die Bewertung von Unterlagen, die Sie eingereicht haben, beziehungsweise die Sie präsentieren? Sind es in der Regel persönliche Präsentationen oder ist es in der Regel so, dass Sie Unterlagen einsenden?
Das ist fast immer das Einsenden. Jetzt auch unter Corona gab es teilweise auch gar keine Präsentationen mehr, selbst keine digitalen mehr. Und häufig ist es auch so, dass die Präsentation selbst gar nicht bis kaum bewertet wird. Also die Präsentation, die eingereichte Präsentation wird bewertet, aber quasi nicht die Performance im Präsentationssaal. Da geht es eigentlich nur darum, zu überprüfen, ob es die Menschen wirklich gibt. Zumindest habe ich den Eindruck, die zu dem Team gehören und ob die auch in der Lage sind, tatsächlich, ob die das wirklich selbst miterarbeitet haben oder ob die das von irgendjemand Externem haben erstellen lassen und selber gar nicht verstehen, worum es da geht.
Empfinden Sie das als positiv, dass die Performance nicht bewertet wird?
Neutral, würde ich ehrlich gesagt sagen, weil wir sind auch in der Lage, eine gute Präsentation abzuliefern. Daran sollte es nicht scheitern. Machen wir gern.
Naja, aber die Dinge sind ja in der Regel durchaus auch immer so ein bisschen interpretationsbedürftig und sie sind ja, wenn man sie sozusagen schriftlich rübergibt, nie eindeutig. Von daher macht es ja durchaus Sinn, dass man es nochmal auch persönlich interpretiert und das fällt ja dann flach. Also ich rede jetzt gar nicht darüber, wie gut jemand da performt. Aber das ist ja, wie gesagt, immer auch mal so eine Frage der Interpretation.
Ja, aber das ist auch etwas, wenn man das weiß und wenn man diese Prozesse kennt und weiß, man hat nur eine DIN A4-Seite, um das zu erklären und gewisse Fragestellungen zu beantworten, dann sollte man das möglichst so machen, dass da keine Fragen mehr offen sind. Es ist eine andere Art von, würde ich mal sagen, Präsentationserstellung. Es ist natürlich eine Textpräsentation, die etwas logischer aufgebaut ist und etwas mehr erklärend ist, als vielleicht eine Präsentation, die man jetzt im Vortrag machen würde, wo man ja keine Textwüsten auf die Charts setzen würde und das einfach runterrattert. Das ist eine ganz andere Form der Präsentation. Also im Prinzip muss alles selbsterklärend sein und genau so muss man diesen Pitch oder diese Ausschreibung dann eben auch annehmen.
Ja, ja, meine erste Frage war ja die, aber dann habe ich gleich die zweite gestellt, war ja die nach den Bewertungskriterien, wie Sie die empfinden oder nach Bewertung allgemein. Können Sie sich dazu nochmal was sagen, gerade im Vergleich zu privatwirtschaftlichen Pitches?
Ja, also ich kann jetzt, das hatte ich vorhin schon angedeutet, so ein bisschen ist es natürlich auch subjektiv, wenn jetzt ein Gremium dort sitzt aus, sagen wir, Privatwirtschaft, Marketingentscheider, Vertriebschef und der Projektleiter des Projektes sitzt da und guckt es sich an und alle finden es irgendwie ganz gut. Dann ist irgendwie der Erste, der Zweite, der Dritte da und der Dritte reißt eine Riesenshow und trifft irgendwie genau den Nagel auf den Kopf bei der entscheidenden Person in dieser Gruppe. Dann kann es natürlich sein, dass nur, wenn man bei der richtigen Person irgendwie was getriggert hat, dass man dann den Pitch gewinnt, weil jemand völlig davon überzeugt ist. Das kann, glaube ich, nicht passieren, wenn wir uns diese Bewertungsmatrix-Struktur angucken oder weniger stark, weil ja unterschiedliche Menschen unabhängig voneinander diese Bewertungsmatrizen eben durchgehen müssen, Punkte verteilen. Und hinterher gibt es auch immer eine relativ detaillierte Begründung, warum man nur Zweiter geworden ist oder nur Dritter. Ich glaube, das ist mittlerweile auch verpflichtend. Da müssten Sie mich eventuell korrigieren, Herr Krüger, Herr Groth. Aber das habe ich jetzt in letzter Zeit immer häufiger erlebt, dass man dort eben auch eine recht ausführliche Begründung bekommt, warum man in gewissen Bereichen nicht die volle Punktzahl bekommen hat. Und das hilft natürlich auch als
Feedback. Kommen wir ja bei privatwirtschaftlichen Pitches nicht unbedingt das Feedback, ne? Da ist man einfach Zweiter.
Hängt von dem jeweiligen Unternehmen und dem Ansprechpartner ab. Manche nehmen sich die Zeit und begründen einem das, manche nicht. Und genau, das ist da eben nicht standardisiert.
Herr Grüger, wollen Sie gerade noch mal was zu der Frage nach dem Feedback da ergänzen, was Herr Rea gerade aufgeworfen hat?
Ja, können wir letztlich genauso bestätigen. Also rechtlich ist es so vorgegeben, das zeigt die Rechtsprechung, dass man zumindest auszugsweise darlegen muss, wo denn genau die Vorteile des besseren Angebots gelegen haben, wie diese Vergabeentscheidung zustande gekommen ist. Und da geben wir uns natürlich auch immer Mühe, auch im eigenen Sinne, das so zu beschreiben, dass der Bieter beim nächsten Mal weiß, was er besser machen kann, worauf er mehr achten sollte.
Herr Krüger, ich würde noch mal gerne von Ihnen wissen, wenn Sie Unterlagen von Agenturen bekommen, gibt es so bestimmte Fehler, bestimmte Dinge, wo Sie sagen, das müsste eigentlich besser laufen, die Ihnen auffallen? Gibt es da so Tipps, die Sie an Agenturen geben können?
Ja, also prinzipiell ist es so, was uns in letzter Zeit sehr aufgefallen ist, ist, dass beispielsweise die Referenzen, zum Beispiel die Anforderungen, die wir häufig haben, dass da nicht richtig gelesen wird. Und dass dann da die Referenzen nicht komplett eingereicht werden. Das ist vergaberechtlich nicht so kritisch zu sehen, weil wir da auch die Möglichkeit haben, das Ganze nochmal nachzufordern. Unterscheidet sich zu den Leistungskriterien, Bewertungen, was wir eben sagten. Da können wir zum Beispiel Unterlagen nicht nachfordern, wenn zum Beispiel diese Aufgaben oder die Antworten auf die Aufgaben, die wir gestellt haben, fehlen. Dann hätte die Agentur, wenn ich das danach fordern würde, natürlich einen zeitlichen Vorteil gegenüber den Agenturen, die es innerhalb der Angebotsfrist eingereicht haben.
Und damit also Gerechtigkeit herrscht, dürfen Sie das nicht, richtig?
Genau. Und aufgrund der Gleichbehandlung, die wir eben ansprachen, eine Säule des Vergaberechts aller Bieter, dürfen wir das dann nicht. Ansonsten kann ich sagen, dass es eigentlich gerade im Agenturbereich läuft das sehr gut, was die Unterlagen angeht. Da würde ich jetzt sagen, das ist alles in Ordnung.
Prima, ich würde zum Schluss nochmal, ich fange einfach mal bei Herrn Rea an und warum es gut ist, an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen.
Wer sich für unser politisches und gesellschaftliches und wirtschaftliches Geschehen in Deutschland interessiert, für den ist es eigentlich ein Muss, damit zu machen.
Herr Krüger, Sie können gerne nochmal, auch nochmal von Ihrer Seite aus 2, 3 Argumente anführen. Warum man unbedingt bei Ihnen mitmachen soll.
Was Herr Rea sagt, auch, dass es einfach inhaltlich sehr spannend sein kann, das würde ich so unterschreiben. Und ich glaube, gerade auch mit Blick auf die eigene Belegschaft ist das für Agenturen momentan ein interessanter Punkt. Also gerade so in der Werbebranche ist ja das Buzzword Purpose wird ja immer wieder mal bemüht. Und das suchen ja auch viele Arbeitnehmer aktuell. Und ich denke auch, wenn man als Agentur solche Auftraggeber hat, bei denen man ja eben interessante Aufträge für die Gesellschaft erbringen kann, hat man da einen weiteren Vorteil.
Und ich würde noch sagen, das geht jetzt ein bisschen in die negative Richtung, aber wenn man bei uns ein Angebot abgibt und man erhält nicht den Zuschlag, dann bekommt man von uns zumindest transparent mitgeteilt, woran es gelegen hat und kann auch als Agentur daraus dann wieder lernen. Und beim nächsten Angebot ist man dann besser und ist dann vielleicht wieder eher für den Zuschlag geeignet.
Ja, vielen Dank. Also nach diesem Blick in die Zukunft fällt mir nichts mehr ein. Da kann auch nichts mehr kommen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für das, wie ich finde, sehr spannende Gespräch.
Danke auch.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.